Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Tanz des Verrats, so heißt der neue Roman des Prix Goncourt-Preisträgers Matthias Enach, den wir heute vorstellen. Wir schauen auf eine Sammlung von Gedichten bedeutender afroamerikanischer Dichterinnen und Dichter. Und dann blicken wir nach Wien, wo vor 100 Jahren der Schollnei Verlag gegründet wurde. Im Studio ist Nora Karches. Unter den französischen Gegenwartsautoren ist Matthias Enach eine Ausnahmegestalt. Er spricht Arabisch und Farsi, er hat viele Jahre in Beirut, Damaskus, Kairo, Teheran gelebt. Sein neuer Roman heißt im Original Déserter, Desertieren. In der deutschen Übersetzung wird daraus Tanz des Verrats. Meine Kollegin Sigrid Brinkmann stellt das Buch vor.
Es ist Frühling. Die Luft riecht nach Thymian und Obstblüten. Ein Mann streift durch bergiges Land. Er meidet Dörfer, in denen man ihn, den Fahnenflüchtigen, erkennen und an die Armee verraten könnte. Oder lynchen.
Ein Deserteur allein ist gerade noch gut für den Strick, die Garotte. Man wird keine Kugeln an ihn verschwenden. Man wird ihn an einem Ast am Straßenrand aufhängen, damit ihn alle sehen. Die Jacke aufgerissen und bis über die Schultern heruntergezogen. Die Hände auf dem Rücken gefesselt. Sanft wird er dort schaukeln. Die Kinder werden Steine auf ihn werfen und dabei die Krähen verscheuchen.
Vor welchem Kriegsgeschehen der namenlos bleibende Deserteur flieht, bleibt unbestimmt. Noch lauert die Bereitschaft zur Gewalt in ihm, aber der Deserteur will nicht mehr töten. In einem zweiten, mit der Fluchtgeschichte nicht verbundenen Handlungsstrang dekonstruiert Matthias Enach eine jahrzehntewährende leidenschaftliche Liebesbeziehung. Irina, 71 Jahre alt, Wissenschaftshistorikerin, enthüllt nach und nach die Vergangenheit ihrer nicht miteinander verheirateten Eltern. Der Vater, kommunistischer Widerstandskämpfer, Überlebender des KZ Buchenwald und ein international geschätzter Mathematiker, wollte die DDR nie verlassen. Er starb 1995 durch Ertrinken. Die Mutter verfolgte eine politische Karriere in der Bonner Republik. Nachdem Willy Brandts Mitarbeiter Günter Guillaume 1974 als Stasi-Agent enttarnt wurde, blieb sie dem Vater ihrer Tochter jahrelang fern. Weder Freunde aus dem Westen noch die Tochter wollten dieses klare Zeichen deuten. Bei einem Wissenschaftskongress zu Ehren des wohl nicht nur von der Wende enttäuschten Mathematikers wird neuerlich die Frage aufgeworfen, ob er Suizid begangen habe.
War Paul Heudebert den Weg Jean Amerys und Primo Levis gegangen? Würde das heißen, er sei besiegt worden? Welche Bedeutung hätte die Welt in diesem einsamsten Augenblick des persönlichen Daseins?
Matthias Enach holt die Welt in seinen Roman, indem er Wendepunkte der jüngeren Geschichte, wie den Krieg in Jugoslawien, anspricht und die Auswirkungen der Terroranschläge vom 11. September 2001 auf das Leben einer Romanfigur schildert. Ohne zu urteilen, fokussiert Enach auf Extremsituationen, in denen ein Mensch aus Furcht vor Verhaftung und Folter moralisch desertiert. In einer Schlüsselszene betrachten zwei Mathematiker ein tanzendes Paar und öffnen der neben ihnen sitzenden Ich-Erzählerin die Augen für die grundstürzende Wahrheit über ihre Eltern.
Beim Tanz des Verrats entdeckt man, was der andere einem verschwiegen hat. Es gibt nichts mehr zu verbergen. Alles kommt ans Licht. Alles wird verziehen. Der Tanz schützt einen vor der Schande des Geständnisses.
Irinas Mutter hatte ihren Weggefährten zweimal verraten. Einmal aus Angst vor der Gestapo, einmal auf Druck der Stasi. Und Irinas Vater? Hat er nicht auch Verrat geübt, indem er die bedingungslose Treue gegenüber einem geliebten Menschen zum höchsten Prinzip erklärte und still verzieh? Es gehört zu den Stärken des Autors, dass er auch in verlogenen Lebensläufen noch einen Rest Wahrheit aufspürt und jene Momente einfängt, in denen jemand seinem Leben schlagartig eine andere Richtung gibt. Die Frau, auf die der nach Tod stinkende Deserteur in den Bergen stößt, verkörpert für ihn eine potenzielle Gefahr, aber
sie zurücklassen heißt, sie zu töten. Das Schicksal zeigt dir deinen Fehler oder auch nicht. Das Schicksal flüstert dir zu, dass du ausharren musst. Retten, was man gerettet hat. Dann sich selbst retten.
Tanz des Verrats ist ein feinsinniger Roman über Erpressbarkeit und Komplizenschaft, über die kriegerischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts und Desertion. Indirekt wirft das Buch die Frage auf, ob Kriegsdienstverweigerung nicht ein Menschenrecht sein sollte und der Verrat unterdrückerischer Praktiken in autoritären Systemen ein Gebot. Sich vom Glauben an den Kommunismus zu lösen, das legen die parallel erzählten Geschichten nahe, scheint schwerer zu sein, als eine Soldatenuniform zu verbrennen, abzutauchen und auf ein Leben mit neuer Identität zu hoffen.
Sigrid Brinkmann hat das neue Buch von Matthias Enach besprochen, Tanz des Verrats. Aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller, Hansa Berlin, 256 Seiten, 25 Euro. Stefan Hermlin, der zu einem der wichtigsten Intellektuellen der DDR werden sollte, hat 1948 in der sowjetisch besetzten Zone eine Sammlung mit den Texten afroamerikanischer Dichterinnen und Dichter veröffentlicht. Ich habe mit Eva Tanita Kratz gesprochen, die den Band mit Kai Sina in einer kommentierten und mit einem Nachwort versehenen Edition neu herausgegeben hat und ihr gestanden, dass ich selten das Vorwort eines Buches mit derart ambivalenten Gefühlen gelesen habe. Einerseits ist es Stefan Hermlin hoch anzurechnen, dass er diese Texte im Verlag Volk und Welt herausgebracht hat. Andererseits spricht eine solche Exotisierung und ein solches Pathos aus seinem Vorwort, dass man es bisweilen kaum aushält. Da ist von schwarzen Menschen die Rede, die in ihren heimatlichen Wäldern und Steppen aufgescheucht worden sind. Und am Schluss heißt es dann, der Adel des echten Leides hat diese stolze Dichtung geprägt. Ich habe Sie gefragt, mit welcher inneren Haltung haben Sie die Arbeit am Band aufgenommen?
Das Wort ambivalent, das Sie genannt haben, ist, glaube ich, eins, das bei uns in der Arbeit sehr wichtig war. Wir haben uns sehr viel damit auseinandergesetzt, wie wir eben mit diesem reizvollen, aber eben auch schwierigen Gegenstand umgehen. Und für uns war immer wichtig, Hermlin eben auch selbst zu verorten. Er ist selbst doppelt durch das NS-Regime verfolgt, durch sein Jüdischsein einerseits, durch sein Kommunistischsein andererseits. Und das war eben auch der Hauptpunkt, den er da gesehen hat. Es ging ihm in der Ausdeutung der schwarzen US-amerikanischen Geschichte um einen Befreiungskampf im Sinne des kommunistischen Befreiungskampfes. Diese sehr harschen Ausdrücke, die er dafür findet, müssen wir nicht rechtfertigen und sollten wir nicht rechtfertigen. Ich glaube, was sie bieten, sind ein Anknüpfungspunkt für die LeserInnenschaft. Und man muss sagen, es hat funktioniert. Diese Anthologie war sehr erfolgreich.
Lassen Sie uns direkt auf die Gedichte schauen. Sie haben ein Gedicht aus dem Band mitgebracht. Das ist nicht das berühmte Gedicht von Langston Hughes, dessen letzter Vers sich im Titel des Gedichtbandes wiederfindet, I Too Am America. Welches Gedicht haben Sie ausgesucht und warum?
Das Gedicht, das ich mitgebracht habe, ist No Images von Maureen Cooney. Und das ist ein Gedicht, das sich darum, glaube ich, gut eignet, weil es in seiner Kürze sehr, sehr viel zum Ausdruck bringt, was eben auch in dieser Anthologie eigentlich zum Glänzen kommt. No images. She does not know her beauty. She thinks her brown body has no glory. She could dance naked under palm trees and see her image in the river, she would know. But there are no palm trees on the street and dishwater gives back no images.
Und jetzt auf Deutsch. Ohne Spiegelbild, sie kennt nicht ihre Schönheit. Sie glaubt, ihr brauner Leib sei ohne Herrlichkeit. Wenn sie tanzen könnte, nackt unter Palmen und ihr Bildnis sehen im Strom, würde sie wissen. Aber es gibt keine Palmen auf der Straße und Spülwasser gibt kein Bildnis zurück.
Also ich glaube, was wir jetzt nach dem Hören auch noch mal feststellen können, ist Einerseits scheint es erstmal nur um diese oberflächliche Schönheit zu gehen, aber damit geht natürlich viel mehr einher. Es geht eine Form von Selbsterkenntnis und auch eine Form von Erkenntnis des Selbstwerts einher. Und diese Gegenüberstellung von Ist-Zustand, der Unterdrückung und einer Eröffnung des Möglichkeitsraums, das finde ich einfach sehr kunstvoll und schön gearbeitet an diesem Gedicht.
Jetzt gibt es ein zweites Gedicht, das Sie ausgewählt haben, an dem sich die, ja, ich will mal sagen, Stoßrichtung ablesen lässt, die sich in einigen der Gedichte wiederfindet. Es ist das Gedicht Speech von Robert E. Hayden, der von 1913 bis 1980 gelebt hat. Warum dieses Gedicht?
Ich glaube, was in diesem Gedicht zum Ausdruck kommt, ist der Anknüpfungspunkt, den Hamlin überhaupt findet, um diese Anthologie in der sowjetischen Besatzungszone zu veröffentlichen. Denn in der afroamerikanischen Lyrik gibt es eine starke kommunistische Tradition, die sich hier, glaube ich, ausdrückt. Das sehen wir schon an den allerersten beiden Versen. Die heißen »Hear me, white brothers, black brothers, hear me«. Wer damit angesprochen wird, sind eben die unterdrückten schwarzen Menschen, aber zugleich, das wird im späteren Verlauf des Gedichtes klar, auch die weißen Angehörigen der Arbeiterklasse. Und die werden hier eben gemeinsam gegen den Kapitalismus aufgerufen zu kämpfen. Das ist das, was sich in der Anthologie immer wieder findet, diese kommunistische, internationalistische Stoßrichtung, die sich auch in den Veröffentlichungskontexten der Originalgedichte zeigt. Viele dieser Gedichte sind in Zeitschriften zuerst erschienen, wie New Masses oder Liberator, die eigentlich kommunistische Veröffentlichungsorgane weniger als genuin afroamerikanische Veröffentlichungsorgane waren.
Sie haben sich entschieden, dass der Originaltext im Band 1:1 wiedergegeben wird. Es gibt, soweit ich das sehe, nur eine einzige Anpassung, die Sie vorgenommen haben. Die betrifft den Untertitel. In der Auflage von 1948 steht hier das N-Wort. Jetzt heißt der Untertitel Lyrik schwarzer Dichterinnen und Dichter. Überhaupt ist mir aufgefallen, dass in Stefan Hermlins Übersetzung das N-Wort ständig auftaucht, egal ob Colored, Negro oder eben das N-Wort. Er entscheidet sich in der Regel dafür, im Deutschen eben das N-Wort zu schreiben. War ihm das nicht bewusst, dass es da durchaus Unterschiede gibt? Oder hat er sich darüber einfach hinweggesetzt?
Ich glaube, dass wir heute einen ganz anderen Zugang zu diesen Diskussionen haben erstmal. Also wir können festhalten, dass das N-Wort nie eine Selbstbezeichnung war. Es gab vereinzelte Fälle, in denen schwarze Menschen sich so bezeichnet haben, aber es hatte nie dieselbe Bedeutung wie Negro in den USA. Trotzdem muss man sagen, Hermlin hat versucht, mit dem deutschen N-Wort Negro zu übersetzen und war der Überzeugung, dass das eine angemessene Übersetzung ist.
I too am America, auch ich bin Amerika, ist herausgegeben und kommentiert von Eva Tanita Kratz und Kai Siener mit einem Nachwort von Heinrich Detering. Waldstein Verlag, 176 Seiten, 25 Euro. Vor 100 Jahren ist in Wien der Schollnei Verlag gegründet worden. Ulrich Rüdenauer stellt ein Buch vor, das auf die letzten 100 Jahre des Verlags zurückblickt.
Zu Beginn der 1990er Jahre war mit dem Wiener Schollnei Verlag nicht mehr viel los. Schollnei dämmerte nach verschiedenen Eigentümerwechseln uninspiriert der Bedeutungslosigkeit entgegen. An die imposante Anfangszeit erinnerte kaum noch etwas, bis der Münchner Hansa Verlag übernahm und den Dornröschenschlaf beendete. Von der kuriosen Gründung des Wiener Verlags, den Kriegs- und Nachkriegsjahren und der überraschenden Wiedergeburt im Jahr 1996 erzählt die Verlagsgeschichte Welt in Wien anlässlich des 100. Geburtstages des Traditionshauses. Der im letzten Jahr verstorbene Literaturwissenschaftler Murray G. Hall schildert zusammen mit dem Autor und Journalisten Georg Rehnöckel, wie im Jahr 1924 alles begann, nämlich mit Paul von Schollnei. Dem war das Verlegersein nicht an der Wiege gesungen. Der Vater war ein vermögender Großindustrieller, der seinem Sohn zu einem Landwirtschaftsstudium riet. Paul war aber nebenbei literarisch höchst gebildet und Autoren, Künstler und Geistesmenschen gingen bei den Schollneis ein und aus. In einer geselligen Runde machte die Burgtheater-Schauspielerin Ida Roland den Vorschlag, Paul von Schollnai solle doch einen Verlag gründen. Der 28-Jährige sei ein guter Organisator und er verstünde etwas von Literatur. Der Vorschlag wurde wenig später in die Tat umgesetzt. Im April 1924 erschien das erste Buch des Schollnai Verlags, Franz Werfels Verdi-Roman, der sich zu einem Bestseller entwickelte und ein Ausrufezeichen hinter die Verlagsgründung setzte. Eine professionelle Werbeabteilung und üppige Honorare lockten internationale Größen an. Von John Galsworthy über Sinclair Lewis und H.G. Wells bis zu Colette. Das Wort vom Literaturministerium für Äußeres machte die Runde. Aber auch deutschsprachige Schriftsteller wie die bekannten Heinrich Mann, Max Broth oder Karl Sternheim und noch unbekannte Österreicher wie Friedrich Thorberg und Hilde Spiel fanden unter dem Dach des neuen Verlags zusammen. Schollnai wollte nicht einzelne Bücher verlegen, sondern Autoren mit ihrem ganzen Werk. Die Verträge waren dementsprechend lukrativ und auf die Zukunft gerichtet. Als er einmal gefragt wurde, was ein Verleger auszeichne, antwortete er:
Liebe zum Buch, zu den Menschen, denen man mit Büchern eine Freude bereiten möchte, und last not least, Liebe zu den Menschen, denen wir die Bücher verdanken. Wenn man mich fragt, wie groß diese Liebe sein soll, möchte ich den Untertitel der bei mir erschienenen Anthologie Liebe zitieren. Das Maß der Liebe ist Lieben ohne Maß.
Die Nazizeit ließ Leidenschaft nur noch in begrenztem Maße zu. Schollnai galt als jüdischer Verlag. Manche gewichtigen und einträglichen Autoren wie Franz Werfel konnten in Deutschland nicht mehr verkauft werden. Schollnai und sein literarischer Direktor Felix Kostja Costa konnten durch das Einsetzen genehmer Strohmänner aus dem Hintergrund zwar noch die Fäden in Händen halten, als aber die Nazis nach dem Anschluss 1938 davon Wind bekamen, wurde zunächst ein Treuhänder von Goebbels Gnaden eingesetzt und der Verlag schließlich arisiert. Erst 1946, nach der Rückkehr aus dem Exil, konnte Paul Schollnai selbst sein Haus wieder übernehmen und weiterführen, wenn auch unter erschwerten Bedingungen. Dennoch setzte Schollnai neue Akzente. Graham Greene, Truman Capote, Bertrand Russell, Johannes Marius Simmel oder Marlene Haushofer gehörten nun zu den Erfolgsgaranten. Die Ära Paul Schollnai endete mit seinem Tod im Jahr 1966. Hans W. Polak führte das Haus durchaus erfolgreich weiter. Von 1986 an aber kam es innerhalb kürzester Zeit zu diversen Eigentümerwechseln. In den 90ern wurden zwar die Klassiker gepflegt, aber nicht in Neues investiert. Von einer schönen Leiche sprach die Presse zum 70. Geburtstag des Verlags, bis im Jahr 1996 Michael Krüger die Leiche zum Leben erweckte und unter das Dach seines Karl-Hanser-Verlags holte. Seine Ziele formulierte er damals so:
Erstens haben wir eine riesige Backlist. Sie umfasst das Gesamtwerk von Leo Perutz, Graham Greene, H.G. Wells und so weiter. Zweitens würde ich gern eine Linie internationale Literatur anfangen. Drittens möchte ich eine sehr stark österreichisch und südosteuropäisch orientierte Linie.
Mit dem jungen Journalisten Herbert Orlinger fand er einen Programmleiter, der nicht nur um die historische Bedeutung Schollnais wusste, sondern der vor allem ein Gespür für Themen und Formen hatte und bis heute hat. Das, was im Englischen Narrative Nonfiction genannt wird, wurde zu einer wichtigen Säule des Neuanfangs. Franz Schuh, Martin Pollack, Armin Thurnherr gehörten zu jenen Autoren, die diesem Genre bei Schollnai Glanz verliehen. Besonders Karl Markus Gauß erschloss mit seinen Reportagen und Essays das lange Zeit wenig beachtete Mittel- und Südosteuropa, das dann auch literarisch gewürdigt wurde, indem man Mircea Cătărescu oder Bogdan Bogdanovic an den Verlag binden konnte. Geld kam auch herein, und zwar mit Krimi-Autoren wie Henning Mankell, auf den Michael Krüger aufmerksam wurde, und Veit Heinichen, dessen in Triest spielende Romane wunderbar ins geografische Profil des Verlags passten. Nicht zuletzt bemühte sich der Verlag darum, mit seinem Standort Wien auch wieder zu einem Zentrum für österreichische Autorinnen und Autoren zu werden. In einem angehängten Interview sagt Herbert Orlinger:
Nach ein paar Jahren wurde mir klar, dass, sollte es weiter funktionieren, dieser Verlag zu meiner Sache wird. Ich denke, dass man mit der Stadt, in der man wirkt, verwachsen sein muss. Und ich bin mit Wien in vielerlei Hinsicht verwachsen.
Um einen historisch bedeutsamen Verlag in die Zukunft zu führen, braucht es einen eigenen Kopf. Auf die Zukunft von Schollnai, in diesen für Verlage nicht gerade einfachen Zeiten.
Ulrich Rüdenauer hat Welt in Wien, der Paul Schollnay Verlag, 1924 bis 2024 vorgestellt. Schollnay Verlag, 206 Seiten, 20 Euro. Hier geht's gleich weiter mit Forschung aktuell. Am Mikrofon war Nora Karches.